Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Wir stehen kurz vor dem Weihnachtsfest und ich freue mich auf eine ganz spezielle Ausgabe von Klug anlegen, unserem Podcast rund um Geldanlage, Kapitalmärkte und Finanzbildung. Speziell deswegen, weil wir für das Thema finanzielles Wohlbefinden unsere übliche Frage- und Antwortstruktur aufbrechen, weil ich mir einen ausgewiesenen Experten in Sachen Wohlfühl-Geldanlage an die Seite geholt habe. Dr. Thomas Matar bezeichnet sich als Brückenbauer und weiß, wie wir ticken, auch wenn wir es selbst noch nicht wissen. Er ist promovierter Sozialanthropologe, Verhaltensforscher und leitet Money Mindshift bei Aegon UK, einer der größten Investitionsplattformen in Großbritannien. Er ist Autor von Financial Wellbeing und Der Weg zu Glück und Wohlstand im 100 Jahre Leben. Er ist Speaker, Podcaster und Coach. Ihn treibt die Frage um, wie treffen wir bessere Entscheidungen für ein glückliches, langes Leben, vor allem in finanzieller Hinsicht natürlich. Mich kennen Sie vermutlich schon. Ich bin Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple. Soweit alles klar, Tom. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einleitung, Karl. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, dann lass uns gleich loslegen. Warum und seit wann beschäftigt dich dieses Thema?
Ach, ich glaube, das Thema Financial Wellbeing hat mich schon irgendwie früh interessiert. Nicht unbedingt jetzt gleich unter dem Label Financial Wellbeing, aber ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie Menschen Entscheidungen treffen. Also ich erinnere mich daran, dass ich es immer faszinierend fand, selbst in der Schule schon, welche Entscheidungen Mitschüler getroffen haben hinsichtlich der Frage, was möchte ich studieren? Und habe gesehen, die Leute, die dann gesagt haben, sie wollen BWL studieren, weil da kann man gut Geld verdienen. Und dann im Studium habe ich immer mit Erstaunen festgestellt, wofür die Leute so ihr Geld ausgeben. Manchmal sie dafür bewundert, aber häufig auch mich irritiert gefunden. Dann, als das Berufsleben angefangen hat, habe ich gesehen, wie Leute sparen und investieren und auch alle möglichen Entscheidungen treffen. Also diese Frage so, wie wir Geld verdienen, wie wir Geld ausgeben, wie wir Geld sparen, wie wir Geld investieren und so weiter und wie das irgendwie unsere Leben beeinflusst und unsere großen Lebensentscheidungen, hat mich schon früh interessiert, ja, so dass es dann jetzt irgendwie plausibel ist, dass ich das professionell mache.
Spannend, aber da muss ich nur kurz nachfragen. Das heißt, du warst derjenige, der dann in Excel sozusagen alle Vor- und Nachteile aufgeschrieben hat, dann ganz rational die Entscheidung getroffen hat?
Nicht rational, nee, genau. Ich glaube, da war ich schon früh jemand, der auch auf Bauchgefühl geachtet hat und so weiter. Eher so, der so überlegt hat, so, hast du das auch wirklich durchdacht und wie wirst du das sehen in 5 Jahren und in 10 Jahren und in 15 Jahren? Also eher so immer so in der Tendenz so einen Schritt zurückgenommen und dann überlegt, ja, was könnten die langfristigen Konsequenzen davon sein? Genau. Okay, Karl, ich habe eine Frage an dich jetzt. Du hast ja hier deinen Podcast Klug anlegen und du sprichst natürlich normalerweise über genau das, Klug anlegen. Und ich weiß es natürlich, aber vielleicht kannst du es für die Hörer kurz zusammenfassen, inwiefern passt unser heutiges Thema Financial Wellbeing, wie passt das hierher und was heißt das aus deiner Sicht überhaupt?
Ja, also in Deutschland wird ja in der Bankberatung oder beim Geldanlegen immer über Produkte und über Rendite gesprochen und das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatzpunkt, ne? Weil das Geld soll ja am Ende dem Menschen dienen und das muss ja natürlich irgendwo auch ganz individuell abgestimmt sein auf die Bedürfnisse, aber eben auch auf den Kontext des Menschen, wie er aufgewachsen ist, welche Einstellungen und Erlebnisse er auch zu Geld hat. Und was ist für mich Financial Wellbeing, das ist irgendwo, du hast es ja auch in deinem Buch, finde ich, eigentlich ganz treffend auf den Punkt gebracht. Ne? So diese finanzielle und aber auch eben mal mentale Fähigkeit am Ende sozusagen das Geld zu verdienen, aber eben auch auszugeben, dass ich als Mensch am Ende glücklich bin. Und wenn du so willst, ist das Financial Wellbeing steht, finde ich, irgendwo am Anfang.
Ja.
Und wenn du weißt, wohin du willst, dann kommt die kluge Geld. Geldanlage. Da gebe ich zu, das ist normalerweise hier verstärktes Thema. Ja. Aber du weißt, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, dass das schon mir ganz, ganz groß auch am Herzen liegt.
Ja, ja, ganz genau. Auch ganz tolles Buch, was das auch gut zum Leben bringt. Genau.
Geld im Glück übrigens.
Genau.
So, in deinem Buch schreibst du ja, dass langfristige Geld- und Lebensplanung in erster Linie ein mentales Problem ist, kein finanzielles.
Hm.
Und da stelle ich mir schon die Frage, warum ist das so? Kannst du da vielleicht uns ein bisschen aufklären?
Ja, also wir Menschen sind sehr gegenwartsbezogen. Ja, also das ist etwas, was schon die Volkswirte vor 150 Jahren, bevor die Volkswirtschaft jetzt irgendwie eine ökonomische und mathematische und technische Disziplin wurde, wo die Volkswirte eher ganzheitlich gedacht haben. Da gibt es ein schönes Werk von dem Eugen von Böhm-Bawerk, der ein Ökonom in Österreich war, der gefragt hat, warum zahlen die Menschen überhaupt Zinsen? Ja, und der Grund, den er damals betont hat, war, dass wir halt gegenwartsbezogen sind und es irgendwie uns einen Diskomfort bereitet, unkomfortabel, unwohl fühlen lässt, wenn wir auf Geld jetzt verzichten und es erst in Zukunft wieder zurückbekommen. Ja, also so
das ist doch ganz natürlich, oder?
Genau, es ist ganz natürlich, ganz genau. Das ist das, was er betonen wollte. Das ist menschlich. Und das gibt heute natürlich diverse verhaltenswissenschaftliche, psychologische, neurowissenschaftliche Studien, die belegen, dass das so ist. Eine Studie, die ich super finde, kommt von Hal Hirschfield. Das ist ein Professor für Psychologie an der UCLA in Los Angeles. Und der hat Menschen unter einen fMRI-Scanner, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, also das ist so ein Scanner, der misst Hirnaktivitäten, hat er die unter diesen Scanner geslottet und hat die gebeten, über ihr zukünftiges Selbst nachzudenken. Und was er festgestellt hat, war, dass die Menschen, wie sie so darunter lagen, eine Gehirnregion aktiviert haben, in der normalerweise Informationen über Fremde verarbeitet werden.
Mhm. Ja?
Also mit anderen Worten, wenn wir an unser zukünftiges Selbst denken, dann ist es so, wie als würden wir an einen Fremden denken. Oder wenn man das weiterspielt. Ja, genau. Es ist schrecklich, vor allem, wenn es darum geht, dass wir heute langfristig denken müssen. Und weil, wenn man sowas sagt wie spare für dein zukünftiges Selbst, dann ist es fast so, als würde man Leuten sagen, gib einfach irgendeinem Fremden auf der Straße Geld in die Hand. Ja, das ist mental sozusagen eine riesen Herausforderung. Aber ich kann vielleicht nochmal, um einen Punkt aufzugreifen, den du gerade erwähnt hast, eine zweite Sache ansprechen. Und zwar, du hast ja total recht, wenn du sagst, dass Finanzanlage sozusagen das gute Leben finanzieren soll. Ja, also das Leben, was man leben möchte. Aber ich würde behaupten, und das spricht auch so ein bisschen zu diesem mentalen Problem, Daniel Kahnemann, der Psychologe und Verhaltenswissenschaftler, der hat vom Substitutionseffekt gesprochen. Also mit anderen Worten, wenn wir mit einer schwierigen Frage konfrontiert sind, anstatt diese zu beantworten, suchen wir eine einfachere Frage und beantworten diese lieber. Ja, und das, glaube ich, ist in diesem Fall relevant, weil wir wissen das natürlich irgendwie, dass das Geld irgendwie uns und das Leben unterstützen soll, was wir leben wollen. Aber diese Frage zu beantworten, welches Leben wollen wir eigentlich so? Was sind unsere Hoffnungen und Sorgen hinsichtlich unseres zukünftigen Selbst? Und was macht uns eigentlich glücklich? Und was verhindert uns so im Alltag? All diese Fragen, die stellen wir uns nicht, weil es sind schwierige Fragen. Und stattdessen gucken wir uns lieber sowas an wie, was wäre eigentlich eine gute Anlagestrategie und was ist der Return on Investment und so weiter, wenn wir das machen versus das. Was nicht dieselbe Frage ist, aber was irgendwie so suggeriert, als würden wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen.
Okay, also wenn ich sozusagen mein zukünftiges Ich so ist wie irgendein dritter Fremder in dieser Studie, wie überwinde ich das? Habe ich dich richtig verstanden, dass ich dann an meine eigene Zukunft denken muss und mir überlegen muss, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten und dann ich das überwinde und dann Spaß habe beim Geld selber anlegen?
Also genau, also davon abgesehen, das stimmt. Also es klingt jetzt sehr, sehr platt, aber ich würde vermuten, oder diversen Forschungen, die es zu dem Thema gibt, die wir selber auch gemacht haben bei Egon, belegen, dass wenn man sozusagen eine intrinsisch motivierte Verbindung hat zum zukünftigen Selbst, dann trifft man andere Entscheidungen heute. Ja, das ist nicht nur bei Finanzen so, das ist auch so bei Gesundheitsfragen so, wie häufig gehe ich ins Fitnessstudio oder wie esse ich oder wie investiere ich in soziale Netzwerke und so weiter. Wie kann man das konkret machen? Nun, die erste Sache, wo man anfangen könnte, ist, man könnte sich fragen, was sind eigentlich so Zentren oder Werte oder so. Ja, also wenn man beispielsweise familienorientiert ist oder wenn man abenteuerorientiert ist oder wenn man, was weiß ich, in der Gemeinde aktiv ist oder vielleicht ist man auch auch geldorientiert. Also es gibt sozusagen verschiedene Menschen haben verschiedene Zentren und verschiedene Werte. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das in 15, 20 Jahren eben noch so ist, ist relativ groß, weil Werte sind eigentlich relativ stabil. Ja, so und so könnte man anfangen. Also das zukünftige Selbst ist nicht so wahnsinnig verschieden von deinem gegenwärtigen Selbst. Wahrscheinlich ist es so, dass die Dinge, die dir heute wichtig sind, in 15 Jahren und so weiter ebenso wichtig sind.
Du bist der Wissenschaftler hier. Bei mir ist es ein bisschen einfacher. Ich würde sagen, man muss sich vielleicht selber lieben und irgendwo sich klar machen, was man in der Zukunft will, wohin man will.
Ja.
Und dann fängt man offensichtlich ganz genüsslich an, für sich selbst zu sparen. Und dann ist man vielleicht auch am Ende glücklich. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt gelöst haben, wie das mit dem Geld sparen ist, wie ist das eigentlich mit dem Geld ausgeben? Das ist ja die andere Seite der Medaille. Gibt's da auch mentales Problem? Ich mache dir ein Beispiel. Ich war mal in einer Kundenveranstaltung. Aha. Ein Kunde ist aufgestanden, hat gesagt, meine Mutter, die schon natürlich älter war, die guckt immer auf ihren Depotauszug und erfreut sich dran, dass da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Wert steht. Ja. Aber sie vergisst das Geld ausgeben. Herr Schmidt, gibt es eigentlich auch einen Entnahmeplan? Aber erzähl mal, wie ist es?
Ja.
Ist dieses mentale Problem beim Geld ausgeben wirklich vorhanden auch?
Ja, total. Also da gibt's so dermaßen viele Blickwinkel, die man anwenden könnte. Aber ich greife das jetzt einmal auf. Also was ich hier sehe, und ich meine, ich kenne die Dame jetzt nicht, die beschrieben wurde, aber ich sag mal, das Risiko, was ich sehe jetzt in diesem Szenario, ist, dass die Identität, die man hat, also in dem Fall jetzt irgendwie, ich bin vielleicht Sparerin, ja, oder vielleicht hat man ein bestimmtes Selbstwertgefühl nur, weil man den Nettovermögenswert kennt, ja, so. Und da würde ich sagen, was das große Problem hier ist, ist, dass die eigene Identität irgendwie vom Geld abhängt. Ja, und das ist genau dasselbe wie umgekehrt, wenn viele Leute Geld ausgeben und halt irgendwie die eigene Identität ist. Ja, aber ich bin halt irgendwie, ich bin ein Lebenskünstler und so weiter. Also so, worum es ja geht, ist, dass das Geld als ein Werkzeug genutzt wird, mit dem man das Leben lebt, das man leben möchte. Ja, wenn man aber sozusagen den eigenen Wert oder die eigene Identität ans Geld koppelt, dann ist das Geld nicht einfach nur dieses Werkzeug, sondern dann ist Geld geknüpft an etwas anderes und macht, oder das ist ein Problem, ja. Und ich glaube, es ist ein großes Problem, dass wir für die richtigen und verständlichen Gründe in unsere Köpfe reingehämmert bekommen, dass wir Sparer werden müssen.
Okay.
Ja, so, und sparen, sparen, sparen und an die Zukunft denken und so weiter. Und das ist ja richtig. Aber wir brauchen nicht nur den Sparmuskel, sondern wir brauchen auch den Ausgebermuskel, denn vielleicht irgendwie, je näher wir an den Ruhestand kommen oder je näher wir halt an die Phase kommen, wo wir vielleicht ein bisschen langsamer werden und das Ersparte ausgeben wollen. Deswegen, da brauchen wir dann auch diesen Ausgebemuskel.
Okay. Und also ich habe übrigens nicht dieses Problem, ich renoviere gerade das Haus meines Großvaters.
Oh, wow, ja.
Da gibt man leider schnell zu viel Geld aus. Aber was muss ich machen, damit ich ein guter Geldausgeber werde?
Es ist eine ähnliche Antwort wie das, worüber wir gerade geredet haben. Also man muss sich dessen klar sein, was einen eigentlich glücklich macht. Ja, also was ist es, was einem irgendwie Lebensfreude bereitet, was einen entspannt, was einen ja glücklich macht, irgendwie auf so einem ganz einfachen Verständnis des Wortes. Aber auch hinsichtlich dessen, was lässt einen kompetent fühlen und nützlich fühlen, so dass man das Gefühl hat, irgendwie man trägt was bei. Ja, also das würde ich sagen, ist glücklich. Und die Sache ist natürlich, wir geben häufig Geld aus für Dinge, die uns nicht wirklich glücklich machen. Ja, wir geben häufig Geld aus für Dinge, wo wir denken, wir beeindrucken Menschen mit, die uns eigentlich, wenn wir danach gefragt werden, nicht wirklich wichtig sind. Ja, so das passiert häufig. Also ich würde sagen, zwei gute Fragen, die man sich stellen kann, ist, das erste ist, wenn man auf einer einsamen Insel leben würde mit den Menschen, die einem wichtig sind, würde man das dann auch kaufen? Ja, so das ist also das kann ja sein, dass man dann das, was weiß ich, die Yacht oder was weiß ich, das Ölgemälde oder was weiß ich, die Xbox oder was auch immer kaufen würde, ja, weil es einem wirklich wichtig ist und halt irgendwie dazu beiträgt. Aber vielleicht halt nicht. So, das kommt dabei raus. Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist, man kann darüber nachdenken, wenn man jetzt irgendwie auf dem bisschen morbid, okay, aber wenn man jetzt auf dem Sterbebett liegt und man möchte zurückblicken auf das Leben und sich irgendwie sagen, ja, das war eine gute Zeit, so trägt diese Ausgabe dazu bei, dass man das denkt, ja, oder nicht. Das sind so zwei Sachen.
Ja, tolle Fragen. Aber dann vielleicht nochmal zurück zum Sparen. Gibt es da auch nochmal zwei oder drei Fragen, die man sich stellen kann?
Um Sparen zu lernen, ja. Also da muss man dann vorwärts schauen, ja, also von der vom gegenwärtigen Selbst zum zukünftigen Klar. Selbst. Genau. Und man würde eine relativ einfache Frage, die man sich stellen kann, ist: Was sind meine Hoffnungen hinsichtlich meines zukünftigen Selbst? Also, was weiß ich, ich bin jetzt 44, in 10 Jahren bin ich 54, in 15 Jahren bin ich 59. Okay, so, also wenn ich 59 bin, was sind meine Hoffnungen hinsichtlich meiner finanziellen Situation? Was sind meine Hoffnungen hinsichtlich meiner Gesundheit? Was sind meine Hoffnungen hinsichtlich meiner Familiensituation? Was sind meine Hoffnungen hinsichtlich dem, was mir irgendwie so einen Lebenssinn gibt? Okay, und was sind meine Sorgen dahingehend? Okay, also was sind meine Sorgen hinsichtlich meiner finanziellen Situation? Was sind meine Sorgen hinsichtlich meiner Gesundheit? Sorgen hinsichtlich der familiären Situation und so weiter. Und wenn man sich solche Fragen stellt, dann sieht man schnell, dass das ja alles mit Geld zu tun hat. Mhm. Ja, also so sowohl Gesundheit als auch Familienkonstellation und so weiter. Alle werden irgendwie von Geld beeinflusst. Ja, so, und wenn man sich darüber ein bisschen Klarheit verschafft, dann würde ich vermuten, dann trägt das dazu bei, dass man bessere Entscheidungen für das zukünftige Selbst trifft. Was übrigens nicht unbedingt heißt, dass man mehr spart. Ja, also wenn man sowieso schon so viel spart, dann
ja, da würde ich dir widersprechen, weil ich glaube schon, wenn man klare Ziele hat und klare Vorstellungen von der Zukunft, ist man motivierter, am Ende zu sparen. Das erlebe ich schon auch in unserer Kundschaft.
Total, sorry, was ich meine ist, wenn man diese Übung macht, dann kann es sein, dass man feststellt, man spart schon genug.
Ah, so ja, man kann doch nie genug sparen, oder? Ja, aber danke, Tom, für diese ganz praktischen Fragen. A, um Geld auszugeben, aber B, auch zu sparen.
Ja, Karl, wie können denn deine Hörer jetzt ganz konkret herausfinden, wie es um ihr persönliches Financial Wellbeing steht?
Ja, wir haben mit Experten, dazu gehörst nämlich auch du, eine Umfrage und einen Fragebogen entwickelt, der übrigens auch auf unserer Webseite zu finden ist. Und den haben wir in 5 Themenblöcke untergliedert. Einmal das Thema, habe ich eigentlich schon überhaupt eine langfristige Finanzplanung mit meinen persönlichen Zielen verbunden? Das, was wir auch gerade besprochen haben. Dann natürlich die zweite Frage, Finanzwissen, habe ich das und habe ich die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen? Die dritte Dimension ist dann sozusagen diese emotionale Sicherheit und das Vertrauen auch in die eigene Geldanlage und wie zufrieden bin ich mit diesen Entscheidungen, die ich in dem Zusammenhang getroffen habe. Dann viertens, habe ich Vertrauen in meine Bank? Wie zufrieden bin ich mit der Beratung? Und fünftens, verstehe ich die Kosten einer Geldanlage? Also das sind die Dimensionen, die wir in diesen Fragebogen dann auch abfragen.
Ja, total wichtige Variablen. Also da stimme ich voll zu, dass das ein schneller Zugang ist, um festzustellen, wie es um das finanzielle Wohlbefinden steht. Und ich weiß, dass die Kunden von euch an dieser Umfrage schon teilgenommen haben. Kannst du was mitteilen über die Ergebnisse?
Ja, das war spannend. Wir haben also diese 5 Themenblöcke auf 10 Fragen heruntergebrochen und da kommt dann ein Score raus. Und es haben über 800 Kunden mitgemacht.
Super.
Und der Gesamtscore ist 75,65% und das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Ergebnis. Ich habe letztes Mal so einen fast vergleichbaren Test gesehen. Ja. Da waren die irgendwo so bei 52%.
Ja, also das würde man erwarten. 52 ist sozusagen der Schnitt, ne? Also so, es geht
von
0 bis 100. Genau. Von daher 75 ist auf jeden Fall ein sehr guter Score.
Okay.
Ja. Ja. Und Karl, eine der Fragen drehte sich darum, ob Kunden bei Marktschwankungen gelassen bleiben. Warum ist das so eine wichtige Frage?
Ja, die Finanzmarktforschung zeigt ja immer eins, dass wenn ich hin und her, ist nicht nur taschenleer, weil es viel Geld kostet, sondern ich habe am Ende auch eine schwache Rendite. Mhm. Ich habe da eine Studie im Kopf über 30 Jahren. Wenn du jeden Tag investiert gewesen wärst, wären aus den 100.000 1,25 Millionen entstanden. Aber wenn ich nur die 5 besten Tage verpasst habe, dann sind es eben nicht 1,25 Millionen, sondern nur 860.000.
Wow.
Ja. Und daran siehst du, es macht überhaupt keinen Sinn, weil wer weiß, wann die 5 besten Tage sind. Es macht am meisten Sinn, einfach investiert zu sein. Und dann habe ich eben nicht 860, sondern 1,25 Millionen. Und das haben wir eben auch abgefragt und unsere Kunden sind gelassen. Und deswegen freue ich mich, dass die, sagen wir mal, Krisen eher als Chancen dann zum Aufstocken wahrnehmen, als dass sie nervös werden.
Ja, großartig. Das ist natürlich ein super Ergebnis und auch nicht das, was uns sozusagen intuitiv passiert, ne? Also spricht dafür, dass ihr viel gute Arbeit gemacht habt da.
Ja, danke. Und Tom, der niedrigste Wert, das hat mich natürlich schon so ein bisschen gewurmt, ist, ich habe einen klaren Plan für die nächsten 10 Jahre. Da hatten wir einen Score von 72. Mhm. Ja, wie können wir da noch besser werden? Du bist ja Experte. Was rätst du uns?
Ja, also ich meine, jetzt muss man erstmal sagen, ich habe natürlich jetzt keine Interviews geführt, ne? Ich sehe einfach nur den Score auf die Frage. Ich lese da mal so ein bisschen was rein. Ich würde sagen, dass die Leute natürlich auch sehen, dass irgendwie gerade viel passiert. Ja, also man kann sagen, was weiß ich, man hat den Aufstieg von künstlicher Intelligenz. Viele Leute machen sich Arbeitsplatzsorgen vielleicht. Dann haben wir irgendwie die Desintegration der Weltordnung. Könnte man sagen, es gibt diverse Dinge, ja, die gerade passieren. Also das lese ich da auch so ein bisschen rein, dass man sagt, irgendwie es passiert gerade so viel. Es ist wahnsinnig schwer, irgendwie einen Plan zu haben für die nächsten 10 Jahre. Und was ich sagen würde, was man vielleicht vermitteln kann, ist, dass es Dinge gibt, die in der eigenen Hand liegen und dass es Dinge gibt, die nicht in der eigenen Hand liegen. Ja, sowas wie Dollar Cost Averaging, dass man einfach weitermacht und dass man Marktschwankungen aussteht und so weiter, das liegt in der eigenen Kontrolle. Was aber in den Märkten passiert, das liegt nicht in der eigenen Kontrolle. Ja, man kann nicht beeinflussen, was in den USA passiert. Man kann vielleicht ein bisschen beeinflussen, was in der lokalen Politik passiert. Man kann diverse Dinge kann man nicht beeinflussen, aber das lohnt sich nicht, darüber sich Gedanken zu machen. Für den eigenen Plan ist es viel wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, was liegt in der eigenen Hand. Das würde ich darauf sagen. Also sich das vielleicht irgendwie stärker nochmal ins Gewissen zu rufen oder ins Gedächtnis zu rufen.
Ja, und du hast ja diese angelsächsische Perspektive. Wie gehen in den angelsächsischen Ländern die Berater um? Gibt es da zum Beispiel bei den Beratern sozusagen Finanz- oder Vermögenspläne? Werden die auch letztendlich angeboten?
Ja, natürlich. Finanz- und Vermögenspläne werden angeboten. Ich würde sagen, so im Großen und Ganzen, was der große Unterschied ist, ist vielleicht genau das. Also es ist weniger Produktberatung und vielmehr eine Art von Finanzberatung, die auf langfristige Beziehungen setzt, ja, zwischen Beratern und dem Kunden. Und das ist natürlich etwas, was wir in Deutschland auch irgendwie gerne mehr sehen würden und wo die Quirinbank natürlich hervorsticht als jetzt einer der Anbieter, die genau das machen. Also in langfristige Beziehungen investieren, vielleicht irgendwie die Bedeutung der Produkte und der richtigen Investitionsstrategie und so weiter. Natürlich, das ist wichtig und das hat man erarbeitet und so weiter, aber ist nicht wirklich für das finanzielle Wohlbefinden so wichtig. Ja? Also was halt wichtiger ist dann, wie man das dann nutzt und ob das im Einklang steht mit dem, was man erreichen möchte und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die in Großbritannien stärker gelebt und ausgeprägt ist und in Deutschland meines Wissens nur von Anbietern wie euch gelebt wird.
Ja, wir machen das ja seit 1,5 Jahren und haben großartiges Feedback von unseren Kunden, setzen dort auch eine Software ein, unseren Q-Navigator, um sozusagen dann auch diese Pläne zu entwickeln. Aber da haben wir viel gelernt von diesen Ländern, die einfach ein bisschen weiterentwickelt sind als der deutsche Markt.
Kannst du mal ein bisschen erzählen von der konkreten jetzt Beratungspraxis bei euch? Also was macht ihr, um euren Kundinnen und Kunden zu möglichst hohem finanziellen Wohlbefinden zu verhelfen?
Ja, erstmal, ich glaube, unser Geschäftskonzept ist ja sehr klar. Wir stehen auf drei Pfeilern. Einmal die Gründungsidee, die provisionsfreie Beratung oder wie in England sagen wird, Independent Advice. Mhm. Das ist seit eh und je uns sehr, sehr wichtig. Und in Deutschland, wo ja nach wie vor sehr viel über Provision verkauft wird, definitiv immer noch ein Differenzierungsfaktor. Und die zweite Säule ist das wissenschaftliche Anlageprinzip. Wir haben ja schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, eben auch mal in den Märkten investiert zu bleiben, ganz breit zu diversifizieren und. Das ist ja Thema hier auch im Podcast sehr oft. Ja, und die dritte Säule ist unsere menschenzentrierte Beratung. Mhm. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich im ersten Gespräch mit einem weißen Blatt Papier anfangen und erstmal versuchen zu verstehen, ja, welche Vermögenswerte sind da, wohin will der Kunde, was macht ihn glücklich und die Themen, die wir vorhin besprochen haben. Ja. Und im zweiten Gespräch visualisieren wir am Ende sozusagen das, was wir gelernt haben von unseren Kunden, am Ende in eine Linie, die sozusagen das finanzielle Leben des Kunden eben darstellt. Ja, und das funktioniert sehr gut.
Ja, toll. Es ist wirklich, wirklich super zu hören, dass das so gelebt wird und so angeboten wird. Und die dem zugrunde liegende Philosophie, Karl, hast du auch in deinem deinem Buch so zum Ausdruck gebracht, oder? Also Geld im Glück, willst du darüber kurz erzählen?
Ja, ja, weil das schließt vielleicht den Kreis, was wir uns vorhin besprochen haben. In Deutschland wird viel zu viel über Rendite gesprochen, über Produkte gesprochen und es wird vergessen, dass das Geld am Ende ja dazu dienen soll, dass du als Mensch ein glückliches Leben hast. Und diese Fragen, die du vorhin aufgeworfen hast, die man sich stellen soll, bevor man überhaupt Geld anlegt, die habe ich auch versucht, in diesem Buch aufzunehmen. Und ja, dann wird das Leben aus meiner Sicht eben auch glücklicher, wenn sozusagen das Geld dir und deinem Glück eben dient. Und das ist mal eine andere Perspektive in Deutschland, weil da gibt es sehr viele Fachbücher. Natürlich habe ich auch ein paar Themen, wie man am Ende das Geld klug anlegt drinnen. Klar, aber wichtig ist mir, dass man erstmal sich Gedanken macht, wohin man eigentlich im Leben will, um dann das Geld eben optimal auch einzusetzen.
Ja, ja, perfekt. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe, dass man häufig die schwierigere Frage substituiert mit einer einfacheren Frage. Die eigentliche Frage, die man sich stellen soll, ist, welches Leben möchte man leben? Und dann kommt die technische Seite hinterher.
Schön zusammengefasst.
Was hat dich dazu motiviert, das Buch zu schreiben, Karl?
Oh, das ist eigentlich ganz einfach. In Deutschland liegen über 3 Billionen auf Girokonten oder Tagesgeldkonten. Und du weißt, in den letzten 20 Jahren nach Inflation war das ein negatives Geschäft. Hm. Wir haben nur 18% Aktionäre in Deutschland. In der Schweiz sind es über 50%. Ah. Und das Buch soll so ein bisschen helfen, die Menschen das zu überwinden, dass sie sozusagen die Angst sich nehmen und bereit sind, am Ende den Kapitalmarkt zu investieren. Hm. Und deswegen fange ich eben bei diesen großen Fragen des Lebens an. Hm. Und das ist, finde ich, ein bisschen so, wie wenn ich auf dem Marathon trainiere. Ja, da muss ich mir ja auch Ziele setzen. Ich kann ja nicht einfach loslaufen. So ist es eben dann auch beim Geldanlagen. Und wenn ich eben Ziele habe, dann fällt mir das einfach leichter, auch mal den Schritt zu einer rentierlicheren Anlage, nämlich dem Kapitalmarkt zu machen und mein Geld vom Girokonto dann umzubuchen. Hm. Und dieses Buch versucht das am Ende auszulösen beim Kunden.
Ja.
Ja, aber Tom, eine Frage, die interessiert mich natürlich schon, weil du weißt ja, wir wachsen sehr stark über Empfehlungen und wir haben natürlich glückliche Menschen, die jetzt dann auch eine Finanzplanung gemacht haben oder eine Vermögensplanung. Und wie kann man die Menschen auch motivieren, am Ende das auch anderen zu erzählen und sie zu begeistern?
Ja, ich meine, interessante Frage. Also empfehlen ist natürlich menschlich. Wir empfehlen alle die ganze Zeit. Witzigerweise tun wir es häufig nicht besonders effektiv, ne? Also man kann sagen, was weiß ich, ich kenne hier einen Handwerker, der hat gute Arbeit gemacht, ich gebe dir mal die Nummer und dann passiert in der Regel nichts, ne? Also war gut gemeint, sowohl für den Handwerker, sowohl als auch Tipp für denjenigen, dem man die Empfehlung ausgesprochen hat, aber am Ende passiert nichts. Eine Sache, die ich glaube, sich lohnen würde, wenn man wirklich möchte, dass jemand, der einem nahesteht, ebenso von der Finanzberatung, von der man selber profitiert hat, dass der oder die andere davon profitiert, ist, dass man wirklich vorschlägt, so, ich stelle dich dir mal vor. Das kann funktionieren über LinkedIn oder man kann sagen, so, hier, ich schreibe euch eine E-Mail und verknüpfe euch oder wir treffen uns mal auf ein Stück Käsekuchen zusammen. Also da gibt es dann verschiedene Methoden, aber ich glaube, die effektivste Methode, eine Empfehlung durchzusehen, ist wirklich, wenn man einen den Finanzberater vorstellt und sagt, komm, ich stelle euch mal vor, wir setzen uns zusammen und dann schaut ihr mal, ob das was wird, ob das passt.
Okay, also beim Käsekuchen.
Der Käsekuchen ist eine Methode, vielleicht eher in Bayern und Süddeutschland als in Berlin, aber ihr versteht das Sentiment. Karl, und wie kommt das bei euren Kunden an, wenn ihr sie als allererstes fragt, was macht sie eigentlich glücklich? Das wundert mich jetzt wirklich, glaube ich.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, erstmal sehr ungewöhnlich, wenn ein Bankberater oder eine Bank dich das fragt. Also von der Seite her, das ist schon überraschend. Und ich hatte auch mal so ein Erlebnis, da war ein Unternehmer, der kam nach einer Veranstaltung zu mir und hat gesagt, naja, bislang habe ich immer irgendwie mein Depot, meine Geldanlage unter den Gesichtspunkt gesehen aus Geld, Geld machen. Und diese Perspektive, dass Geld eben auch mich persönlich glücklich machen soll. Ja. Da hat er sich einfach bei mir bedankt für diese neue Perspektive und das war für mich das größte Lob. Mm.
Ja, toll, toll, tolle Geschichte. Bringt das schön zum Leben, genau.
Ja. Danke dir, Tom. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch mit spannenden Erkenntnissen, mit, wie gesagt, einem Thema, was in Deutschland noch ganz in den Anfängen steckt. Also danke für dein Kommen.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, Karl.
Ja, wenn Sie noch mehr über das Thema wissen möchten, empfehle ich Ihnen die Folge 217 unseres Podcasts Ganzheitliche Finanzplanung. Ein überschätztes Konzept oder der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Podcast erscheint immer freitags alle 2 Wochen. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos finden Sie auf www.quirinprivatbank.de.
Das war Klug Anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.